20 Monate nach dem 7. Oktober, nach all dem eigentlich, was im vergangenen Jahr passiert ist, ist hier so eine ganz merkwürdige Routine von, ja, jetzt ist es halt wirklich ernst.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer Sonderfolge von Hashtag AMR Recap. Das ist ein Format, das wir auf Patreon exklusiv für die 9-Euro-Perks Abonnenten machen, indem wir wöchentlich zusammenfassen, was weltpolitisch passiert ist. Heute haben wir uns entschieden, die Folge mal öffentlich für alle zugänglich zu machen, weil die Situation im Iran, in Israel sehr bedeutsam ist. Für die Gesamtsituation im Nahen Osten, aber auch für die Gesamtsituation, was ja, den Frieden in dieser Welt betrifft. Und deswegen habe ich mit Martin Lautwein gesprochen und Steffi Henschke von der Zeit und beide ordnen mal ein, was passiert ist und was möglicherweise passieren wird. Viel Spaß und ich hoffe, dass, und das ist ja das Motto unseres Podcasts, wir alle ein bisschen schlauer aus diesem Gespräch rausgehen. Da wir heute wenig schneiden werden, da das eine spontan produzierte Folge ist, gehen wir direkt rein. Martin.
Ja.
Du kannst den Mund ein bisschen näher ans Mikro noch ranmachen. Ich wache heute früh auf, wie so häufig. Man wacht auf, öffnet Zeit.de, Spiegel Online, will Nachrichten lesen und ich lese einen Angriff auf iranische Atomanreicherungsanlagen und ich glaube auch ein militärischer Führer wurde getötet. Von der Nationalrevolutionsgarde, glaube genau. Ich. Ne? Was ist da los? Damit habe ich jetzt, also ich habe gestern Nacht, um ehrlich zu sein, auf einem Kanal, den wir beide sehr schätzen, der so ganz gute Auslandsnachrichten gibt, so eine Something is cooking. Irgendwas passiert, kam nachts noch eine Nachricht. Irgendwie, die Botschaften sollen irgendwie 24/7 bereit sein, die amerikanischen im Nahen Osten, dass sie ausgeflogen werden können. Es gab Hackangriffe auf Saudi-Arabien, auf verschiedene Länder wurde geschrieben und man ahnt, man weiß nicht, was ist, aber irgendwas scheint zu passieren. Und dann passiert es.
Genau, also der Hintergrund von der ganzen Sache ist ja das iranische Atomprogramm, wo der Iran ja immer vorgegeben hat, dass das ein rein ziviles Atomprogramm wäre, wo es aber in den letzten Jahren immer offensichtlicher wurde, eigentlich von Anfang an, dass es halt auch darum geht, Atomwaffen zu produzieren. Der Konflikt hat sich die letzten Jahre immer weiter hochgeschaukelt. Da gab es ja auch mal Abkommen, ne, an die sich der Iran nicht gehalten hat und es war eigentlich immer so ein, also dass das hier passieren würde, das war irgendwie relativ klar tatsächlich, einfach vor diesem Hintergrund, dass die Ambition vom Iran Atomwaffen zu produzieren sehr klar war und dass gleichzeitig es ja jetzt nicht nur Israel ist, sondern auch die Europäische Union als auch die Amerikaner, die ganz klar gesagt haben, der Iran darf keine atomaren Waffen haben, so. Und ja, jetzt hat es sich in den letzten Wochen abgezeichnet, dass es so langsam ernst werden könnte. Also da gab es ja auch immer wieder Äußerungen von israelischen Politikern oder Nachrichtendienst-Klientel, die halt gesagt haben, dass es so aussieht, als stünde der Iran kurz davor, die Bombe zu bauen. Und genau, dann gab es halt gestern diese zwei großen Dinge, wo man eigentlich sagen konnte, okay, es war, also ich bin auch einfach wach geblieben. Weil es einfach klar war.
Okay. Genau, wir haben ja gestern Nacht schon geschrieben, nachdem diese Nachricht kam.
Ja. So, weil zum einen, was gestern passiert ist, dass die Amerikaner halt gesagt haben, sie reduzieren ihr Botschaftspersonal im Mittleren Osten. Also sozusagen jeder, der nicht gebraucht wird, fliegt aus. Also auch als Vorbereitung für etwaige iranische Gegenschläge. Und gleichzeitig, was auch gestern passiert ist, die IAEA, also die Internationale Atomenergiebehörde der UN, sozusagen hat den Iran ja mehr als nur gerügt, dass man sich seit 2019 eigentlich nicht mehr an die Vereinbarungen hält. Also es gab damals dieses Vereinbaren, dass man Sanktionen gelockert hat und dafür der Iran sozusagen sein Atomprogramm transparent gestaltet, dass man überprüfen kann, ob es militärisch oder zivil ist. Und da gab es gestern einen ganz schön dicken Denkzettel sozusagen der IAEA mit, auch wo man angeteasert hat, man sich auch an den Weltsicherheitsrat wenden könnte, wobei das sowieso an dem russischen und chinesischen Veto scheitern würde. Ne? Mhm. Aber die iranische Reaktion darauf war, Pech gehabt, jetzt bauen wir noch eine Anreicherungsanlage. Also war es klar, dass es heute Nacht passieren wird.
Ist es dieser Israel, also ich meine, weil das unterscheidet sich ja jetzt auch von dem, was zum Beispiel beim letzten Mal, als der Iran angegriffen hat mit Raketen, die fast alle abgefangen wurden, also ich glaube wirklich ein Großteil, dann hat Israel reagiert. Das erscheint mir jetzt aber eine Eskalation. Was hat Israel militärisch eingesetzt?
Also man spricht davon zum einen, dass es auch Personal am Boden gab, also Spezialeinheiten oder Nachrichtendienstpersonal, was Sabotageakte durchgeführt hat. Das ist ja auf iranischem Boden immer wieder passiert durch die Israelis. Zum anderen gab es halt massive Luftschläge mit laut Angaben der Israelis über 200 Kampfflugzeugen.
Was krass ist.
Das ist tatsächlich also ein massiver Angriff. Ich glaube, einen Luftangriff in der Größe gab es vielleicht am Anfang vom Ukraine-Krieg, bis den Russen relativ klar wurde, dass sie da nicht die Lufthoheit erlangen können. Und davor vielleicht das letzte Mal beim Ausbruch des Irakkrieges.
Was haben die Israelis zerstört?
Also die haben mehrere Nuklearinstitutionen, also zum Beispiel Anreicherungsanlagen, aber auch Reaktoren zerstört. Was, wie heißt es, man sagen kann bis zum jetzt, dass noch nicht alle Anlagen zerstört wurden und man auch nicht so ganz, man hat bisher noch nicht eine Bestätigung von überall. Und dann natürlich militärische Ziele. Es wurden auch führende Atomwissenschaftler des Irans getötet wieder. Und tatsächlich der Kommandeur der Revolutionsgarden.
Was sind, das habe ich heute früh auch gelesen, was ist denn nochmal die Revolutionsgarde? Ist das sowas wie so eine Art KSK vom Iran? Oder was habe ich mir darunter vorzustellen? Ich weiß, dass es irgendwie so eine Spezialeinheit ist.
Naja, also man kann die Revolutionsgarden tatsächlich nicht direkt mit einer Spezialeinheit vergleichen, sondern die sind tatsächlich eher nochmal besonders fanatisch und ideologisch. Das Interessante ist halt, dass die Revolutionsgarden sind eine eigene de facto Streitkraft im Staat, die aber jetzt nicht direkt dem Verteidigungsministerium unterstehen, wie zum Beispiel das Militär. Aber die Revolutionsgarden selber haben zum Beispiel eine eigene Luftwaffe, die haben eine eigene Marine, die haben ein eigenes stehendes Heer, die haben eigene Spezialeinheiten.
Ist es sowas wie die Hezbollah im Libanon, dass du ein Militär hast und dann hast du nochmal die Hezbollah, die unabhängig agiert und vom Iran ja auch unterstützt wird?
Nein, tatsächlich nicht, weil die Revolutionsgarden trotzdem der Regierung unterstehen, während der Libanon ja quasi ein Land ist, wo es irgendwie 70 Millionen Gruppen gibt, die die Macht für sich proklamieren. Also die Hezbollah lässt sich ja von der Regierung relativ wenig sagen. Mhm. So, und die Revolutionsgarden unterstehen schon der direkten, vor allen Dingen religiösen iranischen Führung.
Sag mal, ich weiß nicht, ob du die Frage beantworten kannst, aber ich will sie dir trotzdem stellen. Als ich gelesen habe, dass diese Anreicherungsanlagen bombardiert wurden, mit sehr speziellen Waffen wahrscheinlich, tritt da nicht Material aus? Radioaktives? Ich weiß nicht, ob du das weißt oder ob du was davon gehört hast. Oder auch wenn Reaktoren, da ist doch dann, also das ist doch irgendwie auch scheiße.
Also das ist auf jeden Fall scheiße. Also das ist natürlich nicht gut. Jetzt muss man natürlich sagen, dass da jetzt, ich bin jetzt auch kein Physiker, ne, aber dass da natürlich passieren kann, dass Uran freigesetzt wird und da sozusagen das Umland kontaminiert. Also das kann durchaus passieren. Es ist aber jetzt nicht so, dass es da irgendwie eine Reaktion gäbe oder sowas, was zum Beispiel bei einer Atombombe der Fall wäre. Mhm. Naja, also man spricht ja zum Beispiel auch, wenn man immer so vom Terrorismus spricht, wenn man sagt, okay, also Terroristen möchten, also haben spaltbares oder haben radioaktives Material gestohlen, dann ist sozusagen diese Gefahr gar nicht, dass man jetzt davon ausgeht, dass die eine Atombombe im klassischen Sinne bauen, sondern dass zum Beispiel infolge von einer Explosion das zerstäubte Uran freigesetzt wird und halt Personen und das Umland kontaminiert.
Iran hat reagiert mit 100 Drohnen, die meines Wissensstands jetzt um 12 Uhr bereits alle abgeschossen wurden.
Ja, also 100 bis 200, ne, es gibt da so unterschiedliche Darstellungen. Also da muss man auch sagen, dass dieser Gegenschlag vom Iran war eigentlich heiße Luft.
Warum? Was denkst du? Was ist der Grund dafür, dass sie so reagieren auf so ein... Also sie drohen ja eigentlich die ganze Zeit. Sie drohen mit einer Eskalation im Nahen Osten, im Mittleren Osten. Aber warum reagieren die jetzt so hasenfußig, um ehrlich zu sein?
Naja, also die Sache ist zum einen, auch der Iran ist ja eine Diktatur. Und auf der einen Seite muss er reagieren, um Stärke zu zeigen.
Hm.
Ne, also das ist so der eine Punkt. Also er muss reagieren und gleichzeitig ist es aber natürlich auch so, dass man in diesen Reaktionen natürlich auch immer darauf bedacht sein muss, dass man nicht eine Gewaltspirale auslöst, in der man nicht oben steht.
Ja.
So, und ich glaube, das ist auch gerade aus der jetzigen Perspektive, also das haben ja auch zum Beispiel selbst Donald Trump hat den israelischen Angriff gestern mehr oder weniger verurteilt. So, das ist natürlich auch ein Blatt, das man jetzt von Seiten des Irans nicht unbedingt direkt wenden möchte. Ne, weil wenn man sich das so anschaut, also Frankreich zum Beispiel wurde überhaupt gar nicht im Vorfeld informiert und hat der israelische Botschafter in Frankreich gesagt, naja, man ist halt nicht mehr derselbe Verbündete wie früher zurzeit. Ne? Selbst Donald Trump fühlt sich in seinen Verhandlungen hintergangen, wobei man da natürlich auch sagen muss, also so sonderlich viel hat der Donald Trump verhandlungstechnisch auf der Bühne noch nicht hinbekommen. Also schauen wir nach in die Ukraine. ne? Und das ist natürlich auch vielleicht mit auch einer dieser Gründe, dass man bis jetzt vielleicht relativ froh ist. Und ich glaube, man war auch relativ überrascht davon, also ich persönlich auch, weil man gedacht hat, so dieser große Schlag gegen den Iran, das würden die Israelis nicht ohne die USA tun.
Ja.
Und jetzt haben sie es ohne die gemacht.
Wissen wir es?
Also es ist schon relativ klar, glaube ich. Mit Sicherheit ist ja auch immer dieses... Die werden mit Sicherheit auch Informationen oder Intelligence bekommen haben, was ja die Ukraine auch hat. Also die wussten jetzt auch nicht von eigenen Satelliten, wo die russischen Bomber stehen.
Mhm.
So, also wird es mit Sicherheit einen Informationsaustausch führen. Aber nach allem, was man weiß, waren an diesem Angriff heute Nacht nur israelische Flugzeuge beteiligt.
Ich habe eine Person erzählte mir in Israel oder aus Israel, ich sprach mit ihr und die sagte, ja, der Iran ist jetzt ein bisschen durcheinander, weil die Israelis eigentlich mitten im Iran ihre Drohnenabschussbasis gebaut haben. Also ich wollte dich fragen, ob du davon gehört hast, ob das stimmt, dass diese ähnlich wie das, was du mir erzählt hast in einer anderen Folge von Air Recap, dass die Ukrainer bei dem großen Angriff Spinnen, wie hieß es nochmal?
Spinnennetz, Operation Spinnennetz.
Operation Spinnennetz, dass die ja die Drohnen in Russland gestartet haben.
Ja.
Genau, dass es eine ähnliche Strategie jetzt auch gefahren wurde bei dem aktuellen Angriff im Iran. Hast du davon gehört?
Ich habe vereinzelt davon gehört, aber das Problem ist dabei, wir haben aus dieser Sicht, also man hat noch keine Bilder und keine Belege dafür gesehen. Das könnte natürlich, also gerade auch, weil die Israelis davon sprechen, dass sie Sabotageakte ausgeführt haben. Also es wurden definitiv im Vorfeld Luftabwehr. Was mich gewundert hat, dass überhaupt noch vorhanden ist im Iran nach den letzten Angriffen und ausgeschaltet. Und man hat auch gesagt, dass man Langstreckenraketen ausgeschaltet hat per Sabotage. Das kann natürlich auf so eine Art und Weise passiert sein. Gleichzeitig ist es natürlich, es klingt immer so schwierig, also es gibt davon, bisher habe ich keine Bilder, keine Videos, ja, keine Bestätigung.
Ich wollte gesehen. Genau, das ist genau richtig, dass du das einordnest, falls es dieses Gerücht gibt oder falls es diese Erzählung gibt, die sich jetzt weiter verbreitet und solange wir keinen Beleg dafür haben,
genau.
Ist es nur eine Erzählung.
Genau, und es ist natürlich so, dass gerade, sage ich mal, wenn man so einen Vorgänger davon vor 2 Wochen gehabt hat, bin ich immer so relativ skeptisch, woher kommt das? Was aber natürlich die Wahrheit ist, also diese Sabotageakte gab es und die gab es auch immer in den letzten Jahren in dem Iran und das ist natürlich Gift. Sage ich mal, für den Iran. Ne? Dieses Wissen, da sind Saboteure in unseren Reihen.
Ja.
So, ne? Das ist natürlich für die iranische Moral jetzt nicht unbedingt das Förderlichste.
Vielleicht kommt mir wieder eine der Ideen von den Folgen, die wir dann doch nicht umsetzen, aber ich hätte mal Bock, mit dir eine extra Folge zur Sabotage zu machen. Das Werkzeug Sabotage und ein Saboteur oder Saboteurin. Ja. Also, was ist das? Wie funktioniert das? Warum gibt es das überhaupt noch? Weil ich mich zum Beispiel frage, also im Iran Saboteur werden, ist auf jeden Fall mit einem hohen Berufsrisiko verbunden. Also, weil du wirst ja schon irgendwie fast hingerichtet, wenn du einfach nur E-Mails nach Israel schreibst und fragst irgendwie so, ich hätte gerne von eurem, könnt ihr mir was rüberliefern, was zu essen? Also, du darfst ja in keinster Weise im Austausch stehen mit Bürgerinnen und Bürgern aus Israel im Iran. So, also, was muss ich einem Saboteur im Iran geben, damit er das Risiko eingeht, zu sabotieren?
Das ist eine gute Frage. Ich bin leider da nicht so involviert. Ne? Man muss natürlich dazu sagen, dass Israel generell in diesen Operationen, die in den Nachbarländern haben, auch immer diesen Vorteil haben tatsächlich, dass ja auch sozusagen gerade so im Zuge 1948 der Staatsgründung Israels, ne, und Nakba und sowas, gab es ja auch Vertreibung von Juden aus den anderen Ländern, also auch aus den persischen Ländern, aus Syrien, aus dem Irak. Hat natürlich diesen Vorteil, dass diese Familien sind ja bis heute sozusagen, dass du Familien hast, die sozusagen ethisch aus der Region kommen und vielleicht sogar noch Persisch sprechen oder es wieder lernen können. Und dass du da ganz oft tatsächlich noch nicht mal immer so auf das Anwerben selber angewiesen bist, sondern deine eigenen Leute sozusagen reinschicken kannst. Ne?
Ich glaube, Israel hat von, dass dieser Angriff bis zu 2 Wochen dauern kann. Das war so eine Zahl, die ich gelesen habe. So ein Zeitraum. Was heißt das?
Ja, also Netanyahu hat ganz klar von einem Eröffnungsschlag geredet. Ne? Und ich meine, das ist auch, glaube ich, glaubhaft, weil es wurden, also die IAEA hat schon bestätigt, dass nicht alle Anreicherungsanlagen zerstört wurden im ersten Schlag. Die sind ja auch teilweise wirklich tief.
Ja, unterirdisch. Also was das auch kostet,
sowas
zu bauen, das ist ja unglaublich.
Natürlich. Das wird es auch brauchen. So.
Ja.
Und das hält natürlich den Iran auf Trab. Jetzt also.
Ja. Was glaubst du, wie der Iran jetzt, also wird er diese 100 bis 200 Drohnen, wird es das gewesen sein oder werden die zusammen mit Jemen nochmal, ich weiß es auch nicht, also ich habe wirklich keine Vorstellung, weil mir scheint der ganze Nahe Osten, der ganze Mittlere Osten wahnsinnig destabilisiert und wahnsinnig erschöpft eigentlich auch.
Das ist halt die Frage. Die Frage ist halt, wie wichtig ist es dem Iran?
Mhm.
Also man muss sagen, der Iran hat in den letzten Jahren oder auch in den letzten Jahrzehnten natürlich einen enormen Machtfaktor im Mittleren Osten dargestellt. Also bis heute mittlerweile ist der Irak fast ein iranischer Proxy. Die Houthis im Jemen, Bashar al-Assad war einer davon, Einflussnahme im Libanon durch die Hezbollah.
Also der Diktator in Syrien.
Genau. Ja. Man hat ja immer sozusagen von der Achse geredet. So. Und dann der Zusammenbruch der Hezbollah, der Wegfall Bashar al-Assads so in Syrien. Auch die Houthis stehen mittlerweile massiv unter Druck im Jemen. Und das ist natürlich immer diese Frage, kann der Iran sozusagen auf diesen Machtanspruch, den er da hat, verzichten?
Ich traue es mich fast gar nicht zu fragen, aber ich will es trotzdem fragen. Ist das, was Israel dort tut, vielleicht gut? Weil sie ist, also das ist wertfrei, ich frage das nicht, ich fände es gut, ich betone das an dieser Stelle, sondern was sozusagen die Demokratisierungsprozesse des Nahen und Mittleren Osten betrifft. Wenn ein islamistisch, ideologisch diktatorischer Staat nach dem anderen fällt, der Preis ist natürlich enorm hoch, es sterben Zivilisten. Aber ist das nicht das, was eigentlich die westliche Welt arroganterweise sich wünscht?
Also tatsächlich, es ist, glaube ich, völlig gerechtfertigt, da gemischte Gefühle zu haben, weil Punkt 1, man muss sagen, der Iran ist ein totalitäres Regime. Man hat es ja auch in den letzten Jahren, gerade diese Jinjiad Asadi, ne, diese Frauenleben-Freiheit-Bewegung. Also es ist eine brutale Diktatur, die Menschen in brutalste Gefängnisse wirft, in der Frauen aufs Massivste unterdrückt werden und unter Umständen noch hingerichtet werden können, wenn sie sich nicht...
Fürs Haare zeigen.
Ja. So, ne? Also ich weiß jetzt gar nicht, ob es Hinrichtung fürs
Haare zeigen... Nee, aber sie wird totgeprügelt einfach.
Genau, so. Ja. Ne? Und man muss natürlich sagen, und es gibt vor allen Dingen eine sehr, sehr große Opposition im Iran, die massiv unterdrückt wird. So. Und wenn man natürlich von dieser Perspektive guckt, ist natürlich das, was jetzt dieses Regime schwächt, ist gut.
Ja.
Ne? Das ist gut. Und jetzt ist natürlich diese Sache...
dieser faschistische Staat, der einfach die Menschen eben auch in Palästina wirklich aufs Grausamste leiden lässt.
Ja.
Das ist schon interessant. Ich bin wirklich sehr durcheinander.
Natürlich ist man durcheinander. Und ich glaube, das ist aber auch dadurch, dass wir Menschen immer so diesen Drang haben, Sachen in Gut und Böse zu unterteilen. Ne?
Ja.
Also auf der einen Seite begeht Israel in Gaza gerade ein fürchterliches Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Jetzt greifen sie ein fürchterliches Gebiet im Iran an. So, jetzt muss man natürlich aber auch sagen, Israel liegt es da gerade nicht an der Befreiung der Bevölkerung im Iran. So,
Aber
es hat einen Nebeneffekt.
Ja, aber ich meine, guck's dir doch an. Also du hast es ja aufgezählt. Hezbollah, ja. Weg. Geschwächt, ja. Geschwächt, nicht weg. Entmachtet. Hamas, vollkommen entmachtet, muss man auch ehrlich sagen. Ja. Da ist jetzt der Einfluss ist weg. Die Houthi, hast du gesagt, stehen unter enormen Druck. Ja. Der Iran hat jetzt keine Atomanreicherungsanlagen mehr, kein Druckmittel mehr. Es ist ja auch ein wichtiges Druckmittel gewesen, was sie eingesetzt haben. Der Führer der Revolutionsgarde ist tot, also auch geschwächt. Der Irak, wie du sagst, eigentlich ein bedeutungsloser Proxy, der jetzt gerade keinen Einfluss nehmen kann. So, also eigentlich hat Israel das erreicht, was Amerika über Jahrzehnte versucht hat in dieser Region, was Europa über Jahrzehnte versucht hat in diesem Teil der Welt, nämlich eben die westlichen Werte zu bringen mit Krieg. Also die westlichen Werte sind noch nicht in den Ländern angekommen, aber das, was die westlichen Werte verhindert, ist so gut wie entfernt.
Also man muss ja auch immer sagen, und jetzt, da gehen natürlich wieder so ein paar Leute auf die Palme wahrscheinlich, wenn man das sagt, ne? Aber das ist natürlich auch wieder dieser Anspruch, dass unsere...
Das betone ich damit, so diese Arroganz. Das ist ja so wahnsinnig arrogant.
Die Nabel der Welt sind.
Ja.
Ne? Ich glaube aber tatsächlich, wenn man sich das Ganze nochmal so im Großen und Ganzen anguckt, ne? Auch gerade wenn es darum geht, warum hat der Iran... Also warum möchte man Atomwaffen? Natürlich, weil Atomwaffen machen einen zur Weltmacht. Ne, das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich auch das Kräfteverhältnis sozusagen der Länder, die Atomwaffen haben und die diese nicht haben. Das verschiebt sich halt gerade in den letzten Jahren massiv. Also ne, wir hatten halt früher immer, also gerade so im Kalten Krieg, ne, da hatten wir auf der einen Seite den Kapitalismus mit seinen Atomwaffen und dann hatten wir den Kommunismus mit seinen Atomwaffen. Und dann waren wir halt in Europa, wir waren, okay, die Amerikaner haben endlos, Frankreich haben ein paar, Großbritannien hatten ein paar und dann so NATO-Länder wie Deutschland, Belgien und die Niederlande hatten auch Atomwaffen, die aber unter amerikanischer Kontrolle stehen. Also die sozusagen von unseren Flugzeugen dann nur abgeworfen werden, im Verteidigungsfall. So. Und dann hast du auf der anderen Seite hast du natürlich den Ostblock gehabt, da hast du die Sowjetunion gehabt und China. So, ne? Dann Indien und Pakistan haben dann ihre eigenen Atomprogramme gestartet, aber haben jetzt beide keine groß imperialistischen Ambitionen, was Nachbarländer angeht.
Ja.
So, also nur ihr direktes Nachbarland jeweils. So. Und
Man weiß nicht, ob sie schon eine haben, aber...
Man weiß nicht, ob sie schon haben, also so, ja. Ne, ist immer so, die meinen schon, die haben den Sprengkopf schon, sie brauchen noch die Rakete, andere sagen es umgekehrt. Man weiß es nicht so ganz, aber die sind auf dem Weg und sie stehen unter dem Protektorat, also Nordkorea aufhalten wird schwer.
Mhm.
So, ne? Und jetzt muss man aber natürlich gucken, wenn man sich jetzt guckt, wie sich das verschoben hat. Okay, Russland, China, Atomwaffen, wie auf der anderen Seite. Und jetzt hast du aber diese zwei Länder, Nordkorea und halt der Iran, wo man sagen muss, wenn... Der, und das sind ja alles Länder, die keine Freunde sind, aber
ja.
So, ne? Und dann verschiebt sich da ja was massiv, ne? Und das ist natürlich auch ein enormer Einflussfaktor. Und das kommt natürlich nicht nur mit den Atomwaffen, sondern auch mit der Wirtschaft, mit Handelskriegen, mit allem. So,
oh Gott.
Wo man natürlich sagen muss, dass Alter. Es aus dieser Perspektive, also jetzt mal, und da ist jetzt nur weggelassen natürlich, was ja auch so ein Faktor ist, zum Beispiel Iran, Atomwaffen, wenn du, sage ich mal, eine Regierung hast mit irdischen Interessen, wie ich möchte mehr Macht, mehr Geld, mehr Land, ne, dann hast du eine andere Hemmschwelle, eine Atomwaffe einzusetzen, wie wenn dein Ziel, was du am Ende verfolgst, nicht irdisch ist.
Heißt das?
Naja, dass du halt glaubst, dass du dafür irgendwie in den Himmel kommst, wenn du jetzt die Bombe fallen lässt. Also ich glaube immer, diese Führer von den Ländern glauben das selber natürlich auch nicht, aber die nutzen natürlich diese Religion als Vorwand.
Ja. Alter, was für einen ekelhaften Welteintopf haben wir uns hier gerade gekocht aus irgendwie, in den USA rutscht dieses Land irgendwie wirklich in den Faschismus, Europa rutscht weiter nach rechts, Menschenrechte werden mit Füßen getreten, irgendwie Frauen und Gleichberechtigung spielt kaum noch eine Rolle, gefühlt Umweltschutz ist vorbei, dann haben wir irgendwie
Das ist eine Krise.
Es ist eine richtige Krise.
Ja, und ich meine auch gerade jetzt diese Sache, und da würde ich auch gar nicht zu, jetzt muss man natürlich auch schauen, ne? Gerade wenn man sich jetzt den Iran anguckt, wie wird der Iran reagieren?
Ja.
Also ich glaube nicht, dass man von israelischer Seite das jetzt einstellen wird, was man gemacht hat. Ich meine, es war auch die letzten Jahre, man hat es mit Verhandlungen versucht, die haben nicht funktioniert. Ne? Man hat Regeln und Absprachen geschaffen, die wurden nicht eingehalten. So. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man jetzt sozusagen zurückgeht zu dem und sagt, okay, ja, wir machen jetzt halbe Sachen, sondern man wird jetzt dieses iranische Atomprogramm mit Gewalt einstampfen.
Ja.
Und das ist natürlich wieder der Punkt, wo man sagen muss, das kann massive Folgen haben. Ne? Man muss ja auch wieder sagen, der Iran, also es wird, es ist relativ unwahrscheinlich, dass es da zu einer wirklichen kriegerischen Auseinandersetzung kommt. Also
hat Russland irgendein Interesse, als Verbündeter des Irans da irgendwie mitzumoppeln, oder haben sie eigentlich genug zu tun mit der Ukraine?
Die haben genug eigene Baustellen, die werden sich da raushalten, wie sie sich auch Assad rausgehalten haben. Und man muss ja auch sagen, eine große konventionelle Auseinandersetzung ist eher unwahrscheinlich, weil beide Länder trennen 1000 Kilometer Landweg locker.
Ja.
Also gut, wenn man jetzt sagen kann, okay, iranische Truppen im Irak, dann sind es halt immer noch 500 Kilometer. So, beide Länder haben nicht die Kapazitäten, um große Truppen über tausende Kilometer zu transportieren. Also das ist ja auch immer so dieser Punkt. Also zum Beispiel, wir könnten jetzt natürlich in Deutschland sagen, okay, Land XY auf dem Kontinent hat so und so viel weniger Soldaten, als wir marschieren da ein. Dann haben wir aber immer noch nicht diese Logistik, um das koordinierter hinzubringen. Das ist für Israel und Iran derselbe Fall. Also für beide Länder.
Ja.
So, und da kann man also generell bei sowas, ne, muss man sagen, die einzigen zwei Länder eigentlich auf der Welt, die diese Kapazitäten haben, sind zum einen die USA und China.
Ja.
So, ne, also dass es da sozusagen zu einer konventionellen kriegerischen Auseinandersetzung mit den beiden kommt, ist sehr unwahrscheinlich, aber halt mehr Luftschläge, mehr Raketen. Wenn der Iran, der mit Sicherheit für seine Macht, also sozusagen dieses Atomprogramm ist ein wichtiger Teil dieser Macht, die er haben möchte, so, und wenn er sich natürlich darin gefährdet sieht auf iranischer Seite, dann ist natürlich die Frage, und ich glaube, das ist auch das, wo es jetzt wieder für uns relevant wird, man hat immer noch Möglichkeiten. Also man kann zum einen, auch wenn die Houthis geschwächt sind, weiterhin die internationale Seefahrt sozusagen am Roten Meer.
Haben wir auch eine Folge zu gemacht.
Genau.
Ja.
Ne? Und dieses andere Ding, das ist ja immer so dieses Druckmittel vom Iran, die Straße vom Hormuz. So, ne, also für die Leute, die das nicht wissen, das ist halt sozusagen eine Straße, eine Meerenge, die sozusagen die Golfstaaten vom Iran trennt, also im Süden die Golfstaaten, im Norden der Iran, die ist an der engsten Stelle 55 Kilometer breit.
Mhm.
Ne, und da muss man natürlich sagen, wenn der Iran die sozusagen sperren würde, also sperren nicht im Sinne von, ich lasse jetzt hier niemanden durch, sondern Drohnen, Angriffsboote,
Wasserminen,
sozusagen hätte das natürlich fürchterliche Konsequenzen für den internationalen Handel, weil 20% des internationalen Ölbedarfs gehen durch die Straße von Hormuz. So, also 20%. Zum Beispiel Deutschland, 30% unseres Öls kommt aus den Golfstaaten. Und das Golfstaatenöl kommt eigentlich ausschließlich per Tanker, weil es keine Pipeline gibt.
Mhm.
Also so, ne, so. Das würde bedeuten, also wenn für uns 30% unseres Ölverbrauchs wegfallen, die wir nicht mehr haben, oder 20% international, dann sprechen wir nicht mehr nur von Preissteigerungen, sondern dann sprechen wir von Engpässen. Also dass es nicht mehr genug Öl für alle gibt, wenn diese 20% wegfallen. Also sind horrende Preise und autofreier Sonntag. So, ne?
Es ist 1978.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wann das war, aber irgendwann in den 70ern war das, glaube ich, ne, dieser autofreie Sonntag. Ja.
Ne, und da hat natürlich der Iran immer noch enorme Machtmittel, auch womit man die internationale Gemeinschaft unter Druck setzen kann, Druck auf Israel auszuüben.
Martin, vielen Dank für diesen Überblick. Jetzt folgt Steffi Henschke, die mir gleich einen Eindruck aus Israel vermittelt und wie die Situation vor Ort ist. Und falls sich Leute nochmal fragen sollten, warum weiß Martin Lautwein eigentlich so viel, richte ich diese Frage nochmal kurz an dich. Oder soll ich selber sagen, dass du beruflich immer alles wissen musst?
Ich muss beruflich alles wissen, ja.
Sehr gut. Reicht uns das als Erklärung?
Naja, das kann man ja sagen. Also ich arbeite ja als Sicherheitsdienstleister für Medienschaffende und für NGOs. Und da gehört natürlich zu einer guten Reputation dazu, dass wenn ein Klient einen anruft und sagt, sag mal, was ist hier los, dann ist es relativ dumm, wenn man dann sagen muss, ah, dann muss ich mir erstmal durchlesen.
Ja, also wenn zum Beispiel die UN morgen anruft und sagt, ich möchte gerne mehrere Mitarbeiter in den Iran schicken, musst du sofort wissen, was da los ist.
Ich glaube, bis die UN mich kontaktiert, da muss ich noch ein paar Jahre hart arbeiten.
Aber ich folge so allerdings bei Reddit, kann ich sehr empfehlen, es gibt bei Reddit ein Subreddit, wo einfach UN-Professionals posten, wie sie Mitarbeiter der UN geworden sind oder Mitarbeiterin und was passiert, wenn du rausgeschmissen wirst.
Ja, natürlich, nee, aber das ist halt tatsächlich, also ich meine, man liest halt zumindest immer so, dass man, wenn der Anruf kommt, zumindest drei Sätze zusammenkriegt und dann sagt, naja, jetzt müssen wir nochmal tiefer reingucken, was da ist.
Perfekt, und diese drei Sätze hast du uns gerade gegeben.
Genau.
Vielen Dank, Martin.
Gerne.
Diese Art des Journalismus, den wir hier ja zu mehrt machen, Luca, Marlon, Katharina und ich, Thilo, macht ihr, die Patreons, möglich. Und dafür wollen wir Danke sagen, aber auch gleichzeitig darauf hinweisen, dass wir immer noch mehr Abonnenten und Abonnentinnen benötigen. Deswegen geht zu Patreon, alles muss raus. Abonniert, abonniert in verschiedenen Stufen, dafür bekommt ihr verschiedene Sachen und unterstützt uns. Jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Am 24. um, ich glaube, 19.30 Uhr oder 20 Uhr ist im Pfefferberg in Berlin eine Lesung. Katharina Höftmann liest aus ihrem neuen Buch Gegen den Hass einen Briefwechsel zwischen ihr und einem Iraner vor. Ich werde diese Veranstaltung moderieren und ich finde, diese Lesung, wenn sie aus Israel nach Deutschland kommt, könnte nicht passender kommen als zu dieser Zeit. Auf Patreon verlosen wir 5 Freikarten. Guten Morgen, Steffi.
Guten Morgen, Thilo. Bei mir ist es gleich 14 Uhr, aber alle begrüßen sich irgendwie heute mit Guten Morgen.
Ich glaube, weil wir haben keine Lust mehr umzurechnen, wie viele Stunden Zeitverschiebung zwischen Israel und Deutschland jetzt ist. Wir wollen einfach direkt loslegen und die internationale Zeitverschiebung, Zeitzonen gelten nicht mehr in Situationen wie diesen. Ich habe gerade mit Martin Lautwein über die militärische Dimension dieses Angriffs von Israel gesprochen und darüber, was das eigentlich bedeutet, wenn man so angreift, wie Israel angegriffen hat, als Konsequenz. Mit dir würde ich gerne darüber reden, was in Israel gerade passiert, wie die Stimmung ist, was passiert, weil wir zwischen diesen zwei Gesprächen tatsächlich gab es die Kriegserklärung des Irans. Wenn ich das so, die gab es vor einer halben Stunde, glaube ich, kam die raus. Was bedeutet das denn jetzt? Also so, ist das eine leere Drohung? Ist das, heißt das jetzt doch alle in den Bunker wieder oder könnt ihr an den Strand und ins Café gehen?
Ich glaube, nach 20 Monaten Krieg im Nahen Osten, 20 Monate nach dem 7. Oktober, nach all dem eigentlich, was im vergangenen Jahr passiert ist, ist hier so eine ganz merkwürdige Routine von, ja, jetzt ist es halt wirklich ernst. Also es wurde ja immer wieder darüber geredet, dass es irgendwann richtig, richtig ernst werden könnte. Und vergleichsweise ist die Situation aus israelischer Sicht gut. Die Hisbollah ist massiv geschwächt worden im vergangenen Jahr. Das hatte ja, also man kann es nur bedingt vergleichen. Damals war das ja mit der Pager-Aktion eine reine Geheimdienstoperation, wohl, wie verschiedene Medien berichteten. Hier haben wir eine Kombination von Luftangriffen, aber eben auch, wie sich immer mehr herausstellt, doch irgendwie eine lange Vorbereitung durch den Mossad, ne? Dass es da irgendwie ganz viel Operationen on the ground gab, die vielleicht irgendwie die Bedingungen aus israelischer Sicht, again, erleichtert haben. Und ich glaube, das ist hier so in Israel in der Bevölkerung einfach angekommen, dass die Lage nicht mehr so ist, dass die Proxys sehr stark geschwächt sind. Nichtsdestotrotz ist die Lage ernst. Also als heute Nacht um 3 Uhr die Sirenen losgingen, war sofort klar, hier stimmt irgendwas nicht. Die Sirenen gingen los, aber es war nichts auf dem Telefon zu sehen. Ne? Es war kein Alarm, der irgendwie bezeichnet wurde. Also normalerweise siehst du ja, dass es eine Sirene, die Sirene heult los und auf dem Telefon erscheint, was ist es? Also ist es eine Drohne, die aus dem Jemen kommt, von den Houthis? Ist es eine Rakete, die aus Gaza kommt? Was auch immer. Es wird dir angezeigt und es wird dir angezeigt, wo die eventuell einschlagen wird oder wo die abgefangen wird. Und das war die Nacht nicht so. Das war nur eine Sirene und nichts auf dem Telefon. Und 5 Minuten später fiepte mein Telefon ganz laut und dann war ein Alarm, den ich so noch nie gesehen habe. Und da stand nur, Achtung, die Bestimmungen des Heimatschutzes ändern sich. Bitte verfolgt die Nachrichten, bitte lest, was jetzt passiert. Und da war mir halt irgendwie klar, okay, was immer jetzt kommt, wir haben vermutlich ein bisschen Zeit, vermutlich hat es mit dem Iran zu tun, weil ja das irgendwie vorbereitet war, dass es einen Angriff geben könnte oder ne, das wurde ja berichtet in den vergangenen Tagen. Ja, und dann kam 10 Minuten später, glaube ich, dass ein iranischer Gegenangriff befürchtet wird und da war halt, dadurch, dass es in den vergangenen Jahren ja zweimal iranische Angriffe gab, klar, okay, man hat jetzt vermutlich so eine Stunde Zeit. Also ist dann nicht, dass man irgendwo hektisch hinrennt, sondern dann werden die Notfallunterlagen schnell gepackt. Dann wird irgendwie Zähne geputzt, ordentlich sich angezogen und dann sind wir halt in den nächsten großen Shelter gegangen, haben geguckt, ob der frei ist. Manche Menschen haben sich Bettzeug hingebracht, ein paar Leute haben sich hingelegt, gerade mit Kindern. Und als dann, glaube ich, so 2 Stunden später klar war, dass der Iran so ad hoc nicht reagieren kann, war auch klar, okay, sie werden so schnell nicht reagieren können und die meisten Leute sind wieder nach Hause gegangen und sind ins Bett gegangen. Also ich habe
Für dich als Berichterstatterin für die Zeit, was berichtest du darüber als Reaktion, warum der Iran jetzt so reagiert, also so langsam reagiert, jetzt aber mit einer Kriegserklärung, ist ja auch eine Drohung, eine verbale Drohung reagiert. Also was ist, wenn das alles so, jetzt ist es ernst geworden, aber dramatisch, aber irgendwie sind wir daran gewöhnt, wie berichtest du dann darüber? Was erzählst du in dem Artikel zum Beispiel?
Eine super gute Frage. Ich frage mich auch, ob ich die Fallhöhe eigentlich richtig einordnen kann. Ne? Du hast es ja gerade gesagt, so der Iran hat jetzt das als Kriegserklärung aufgefasst und wir sehen auch hier in israelischen Medien, dass mittlerweile von Krieg gesprochen wird. Diese Unterscheidung war eigentlich bisher immer da, dass man nicht klar das als Krieg bezeichnet hat. Und eigentlich ist es ein Wahnsinnsbedrohungsszenario und gleichzeitig habe ich trotzdem noch mehr das Gefühl, jetzt noch ruhiger werden zu müssen. Und noch präziser vielleicht irgendwie zu berichten, was passiert. Und nicht zu sagen, der Nahe Osten versinkt jetzt in dem schlimmsten Krieg aller Zeiten, sondern erstmal zu sagen, okay, wir haben diese und jene Informationen über das, was passiert ist. Wenn wir uns angucken, wie Israel in den vergangenen Monaten vorgegangen ist, gerade so mit Blick auf Luftangriffe, waren sie sehr, sehr erfolgreich und sie waren relativ präzise erfolgreich. Ich rede jetzt exklusive Gaza, das ist ganz wichtig, da immer zu sagen. Aber wenn wir gucken, wie sie gegen die Hezbollah im Libanon vorgegangen sind und auch was in Syrien passiert ist, haben wir ja eigentlich verschiedene Domino-Effekte gesehen, die Proxys des Iran geschwächt haben und man jetzt nicht unbedingt sagen kann, dass sie den Nahen Osten destabilisiert haben. Also Beispiel Syrien, ne? Das war ja eigentlich am Ende eine positive Geschichte, dass das Assad-Regime gestürzt werden konnte, weil die Hezbollah so geschwächt wurde. Und so versuche ich eigentlich jetzt auch an die Sache ranzugehen und zu sagen, so, wir müssen jetzt erstmal abwarten, was als nächstes passieren könnte, anstatt also von Schockangriff zu sprechen oder von historischer schwerster Angriff aller Zeiten, zu sagen, ja, das war der schwerste Angriff aller Zeiten, aber es war klar, dass einer kommen würde und jetzt müssen wir gucken, was ganz konkret und genau passiert.
Ist das eigentlich alles die Konsequenz aus dem 7. Oktober oder sind das Pläne, die Netanyahu schon vor dem 7. Oktober hatte? Also ich meine, den Angriff auf den Iran, den Angriff auf die Atomanreicherungsanlagen, den gibt es ja schon viel länger, sonst würden sie es ja auch nicht so tief unter der Erde zum Beispiel bauen.
Ich würde an der Stelle ganz wichtig unterscheiden, dass es nicht Netanyahu ist. Also ich finde das auch naheliegend, dass man immer denkt, das ist alles Netanyahu, der das da dreht und deichselt. Aber wir sehen, dass es der Mossad ist und dass es sozusagen das Sicherheitsestablishment ist, dass es die Armee ist, dass es die Geheimdienste sind, die da seit sehr vielen Jahren in ganz verschiedenen Operationen offensichtlich unterwegs sind. Und ich bin jetzt seit 5 Jahren hier als Korrespondentin in Israel und seit ich da bin, geht es um die Frage, wann der Iran angegriffen werden, was muss konkret passieren. Also es gab immer diese Pläne und es gab auch immer die Stimmen aus dem Sicherheitsbereich, die gesagt haben, es muss irgendwann sein und die haben eigentlich immer Netanyahu kritisiert dafür, dass er es nicht macht. Und gleichzeitig muss man sagen, dass mit dem 7. Oktober ein Momentum entstanden ist und ich weiß gar nicht, ob Israel das selber erwartet hätte, dass sie da so erfolgreich sind. Also man kann nicht sagen, dass das ist eine direkte Folge des 7. Oktober, sondern dass irgendwie danach sich verschiedene Dinge einfach gezeigt haben. Also so unterfordert, wie sie waren mit Blick auf die Hamas in Gaza, so sehr sie die Hamas unterschätzt haben, so akkurat und vielleicht doch überraschend gut haben sie dann, ne, wie gesagt, ich spreche hier aus dieser israelischen Wahrnehmung, mit Blick auf Geheimdienst und Luftangriffe reagiert.
Es ist vielleicht sogar so, wie wir das jetzt gerade sehen, also wie wir dieses menschliche und militärische Versagen in Gaza beobachten können und dieses militärische Nichtversagen, also ich sage auch, ich betone hier an dieser Stelle, das ist jetzt nicht eine persönliche Einschätzung, sondern wie man das beobachtet als neutraler Beobachter. Aber sehen wir eben, wenn Netanyahu die Entscheidung trifft, so gehen wir vor in Gaza, und wenn der Mossad entscheidet, so gehen wir gegen die Proxys vor, dann, also wie genau und wie präzise das ist, also können wir daran die Handschrift erkennen sogar?
Nein, wir können, glaube ich, erkennen, dass Gaza nicht vergleichbar ist mit dem, wie sich die israelische Armee, glaube ich, sonst sieht und wie sie sonst agiert. Und der große Unterschied ist einfach, das eine ist Luftwaffe, aus der Luft kannst du anders agieren und vielleicht mit Geheimdienstoperationen und dass einfach Gaza diesem Skript einfach noch, also nicht folgt, aus ganz, ganz vielen Gründen nicht folgt. Durch die Tunnel, durch diese Vollkontrolle, durch die Hamas. Also vielleicht auch, dass es politisch andere Interessen natürlich gibt mit Blick auf Gaza. Also wir haben mittlerweile viel Berichterstattung darüber, dass halt Netanyahu, und da können wir wirklich konkret von Netanyahu sprechen, immer dafür sorgen wollte, dass sich die palästinensischen Gruppen nicht irgendwie zusammenfinden können, dass es eine Rivalität gibt zwischen Hamas und Fatah im Westjordanland und dass man mal die unterstützt und mal die unterstützt, dass es da einfach immer eine Uneinigung geben sollte und dass diese politischen Interessen vielleicht bei Gaza stärker waren als bei anderen Ländern. Also bei Syrien, und da hat man jetzt ganz viele Sicherheitsexperten und auch politische Experten, die sagen, so, was haben wir für ein sicher, also was haben wir für ein politisches Interesse in Syrien? Da müssen wir uns raushalten, dass die uns nicht in irgendwelchen später irgendwie gefährlich werden. Und da bei Syrien, aber eben natürlich auch bei der Hezbollah im Libanon, gab es aber immer ganz klar militärische Interessen. Und immer dann, glaube ich, wenn die sich durchsetzen können, sieht man, dass es halt vielleicht funktioniert. So würde ich es beschreiben.
Wie ist jetzt, wenn du so auf dem Weg zum Bäcker heute früh, wie bewertet man das? Also Netanyahu wird ja stark kritisiert von der eigenen Bevölkerung für das, was er tut. Also ich stelle mir das, ich habe das auch im Vorgespräch schon geklärt mit, oder darüber, ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor, die Kritik an diesem Mann weiter zu äußern, an dieser Regierung, an dieser rechten Regierung, weiter gegen diesen Mann auf die Straße zu gehen, der jetzt aber das gemeinsam mit dem Militär und mit dem Mossad macht, wovon eigentlich die israelische Bevölkerung auch seit eigentlich Jahren so eine militaristische Hoffnung hat, diesen größten Feind des Landes, die größte Bedrohung für die Zivilbevölkerung in Israel anzugreifen. Also diese Zweiseitigkeit, wie wird die bewertet in Israel?
Also heute, wenn jetzt erstmal die eine Frage zum Bäcker zu gehen, erstmal war die Frage, wer hat überhaupt offen? Also ich hatte das Gefühl, viele Menschen sind irgendwie so ein bisschen verwirrt, so waren irgendwie Leute auf der Straße und war so, okay, das hat offen, das hat nicht. Ich habe eine Nachbarin getroffen, die ist Notfallkrankenschwester, Intensivkrankenschwester, die meinte so, die Bahn fährt gar nicht, ich weiß gar nicht, wie ich zur Arbeit komme. Das, glaube ich, geht in vielen Leuten im Kopf vor. Und dann ist es halt so, glaube ich, auch da ist man irgendwie, glaube ich, sehr abgestumpft. Ich weiß, das ist sehr schwer, das von außen sich vorzustellen, aber da ist so, okay, ja, das muss vermutlich passieren. Man könnte jetzt halt, es kann ja auch richtig schief gehen. Es kann ja auch sein, dass der Iran doch mehr hat. Dann, also so gefühlt gibt es halt nicht mehr so viele Möglichkeiten. Israel ist halt ein sehr, sehr kleines Land. Und wenn hier sich irgendjemand verkalkuliert, dann, also ich weiß von israelischen Freunden, und man kann das verschwörungstheoretisch nennen, aber deren große Angst ist halt, dass irgendeine Bombe fliegt und denjenigen, die diese Bombe auf Israel absenden, denen ist halt egal, dass dabei halt auch die Palästinenser getötet werden. So, das ist so eine ganz klassische israelische, vermutlich, wie gesagt, ich sage es again, Verschwörungstheorie, aber es ist halt auch, Israel ist, glaube ich, auch sehr offen geworden für solche absurden Szenarien, weil das, was seit dem 7. Oktober passiert ist und am 7. Oktober passiert ist, sehr absurd ist und weil wir halt auch mit sehr viel Desinformation hier seit Jahren zu tun haben, Desinformation politisch teilweise gestreut werden. Wir haben ganz oft die Situation, dass es heißt, ein Offizieller aus dem Büro von Netanyahu sagt das und dann sagt Netanyahu jenes und es gab schon Fälle, wo Journalisten gesagt haben, sie machen das nicht mehr mit, wie hier Informationen gezielt lanciert werden. Und es schafft natürlich ganz viel Raum für so, wie gesagt, Verschwörungstheorien und Unsicherheiten und dass man, glaube ich, ein bisschen so auf Distanz geht zu allem, was passiert. Und deswegen fand ich zum Beispiel interessant, dass diese Meldung gestern kam oder die Nacht kam, erstmal die Sirenen draußen, diese physischen, nichts Digitales. Und dann diese Meldung auf dem Telefon, die nicht über irgendeine Raketen-App kam. Warum? Weil ich Leute mittlerweile kenne, die Raketen-App stillgestellt haben. Und die keine Nachrichten mehr gucken, weil sie sagen, sie ertragen das alles nicht mehr. Und das hat sie jetzt halt erreicht. Und ich kann mir vorstellen, dass viele einfach gar nicht viel weiter denken. Ich hoffe, das macht Sinn, was ich dir dazu erkläre.
Das macht total Sinn. Und ich verstehe das, was du mir gerade erklärst, auch als eine Art Kriegsführung. Also das ist ja eine komplett destabilisierte Zivilbevölkerung, die in Israel, in jedem Land, weil vermutlich im Nahen Osten existiert, es gibt eigentlich keine Gewinner. Wenn die Zivilbevölkerung der jeweiligen Länder einfach so auch gar nicht mehr an ihre Regierungen glauben.
Aber sie glauben schon an die Luftwaffe. Also ich glaube an den und an den Mossad. Also das ist wiederum, wo sie vielleicht wieder mal denken so, ja, das sind wir, so das machen wir halt, so das macht halt so Israel. So, also was auf jeden Fall, glaube ich, ne, das ist auch wieder sowas, was man so ganz klar trennen muss. Ich glaube, was so eine ganz israelische Mentalität ist, ist das, warte, ich muss das kurz raussuchen, aus dem Buch da von Ron Bergman, Rise and Kill First. Er zitiert das da, das ist so ein Bibelspruch. If someone comes to kill you, rise up and kill him first. Und das ist, glaube ich, schon sehr tief drin. Und dieses,
wenn jemand dich töten will, töte ihn zuerst.
Ja, dieser Bold Moment ist, glaube ich, ist drin. Und was der Mossad macht, hat, glaube ich, sind viele einfach historisch stolz drauf. Der Mossad war der Eichmann einfach geschnappt hat, sich in Argentinien. So, das war das, wo ganz viel historisch mit der israelischen Identität, glaube ich, irgendwie einhergeht von wir lassen das nicht nochmal mit uns machen. Und das mag vielleicht diffus sein, aber ich glaube, dass das schon auch viele, viele jetzt daran erinnert hat. Und es ist halt auch eine andere gefühlt von dem, was wir wissen. Aber wir wissen natürlich auch sehr wenig davon, was wirklich im Iran passiert. Aber es scheint ja erstmal eine sauberere Kriegsführung zu sein, wenn gezielt sozusagen die Bad Guys ausgeschaltet werden. Also wie gesagt, auch das ist wieder was hier in Israel halt ankommt, wie das dann wahrgenommen wird. Dass es dann, dass man heißt, okay, man ist ja präzise vorgegangen und es sind halt keine 2000 Kilo Bomben auf Flüchtlingslager abgeworfen worden, was in Gaza passiert. Und selbst das drückt man ja weg. Ja, also das musst du ja auch dazu sehen. Das wird ja auch weggedrückt. Also das Schlechte, was passiert, wird weggedrückt. Und ich glaube, das Gute, was passiert, das ist dann eher so ein bisschen, zieht man sich das
hält
raus?
Hält man das eigentlich noch aus? Jetzt privat, so persönliche Frage an dich als Berichterstatterin vor Ort. Wie hält man das aus, dass es so eine Verrohung gibt, die dich wahrscheinlich auch betrifft? Du kannst dich ja dem nicht entziehen, wenn du da vor Ort bist.
Ja, ich weiß nicht. Ich hoffe, das war jetzt nicht, dass meine Antwort so verroht klang. Dass das,
ein bisschen.
Ja? Oh Gott.
Ja, also, ne, die Art, wir haben ja öfter schon miteinander gesprochen, die Art, wie du darüber sprichst, hat sich verändert. Also so du auch du redest mit so einer, nicht verroht ist das falsche Wort, aber so eine ernüchternde Klarheit.
Ja, also natürlich ist eine ernüchternde Klarheit ist schon da und gleichzeitig würde ich sagen, zum Beispiel mit Blick auf Gaza bin ich eher überrascht, dass ich einen mehr mittlerweile menschlicheren Blick innerhalb Israels wahrnehme. Also wir hatten das jetzt vor 2 Wochen hier das erste Mal, das klingt minimal, aber das Fotos von getöteten Kindern aus Gaza auf dem Sderot Yerushalayim aufgehängt wurden von Aktivisten. Die waren nach 24 Stunden wieder weg, aber dass die überhaupt hier aufgehängt werden und dass es so versucht wird, so einen Diskurs anzustoßen, dachte ich dann doch so, okay, vielleicht ist ein bisschen noch da. Ich glaube, der große Moment der Verrohung war einfach der 7. Oktober. Und das dann vielleicht zu sagen, okay, was kann eigentlich hier noch so Mitgefühl und Menschlichkeit füreinander sein mit diesem Abstand? Und da ist ja so viel passiert, Thilo, die Tatsache, dass sich noch über 50 Geiseln, vermutlich irgendwie weniger als 25 lebendig noch in Gaza befinden. Und der Fokus ist jetzt trotzdem auf dem Iran und man weiß jetzt wirklich nicht, was mit diesen 25 Geiseln passiert und darüber redet heute auch niemand medial. Ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr schwer auszuhalten für die Betroffenen. Und für mich ist es, glaube ich, manchmal dann einfach schwer zu unterscheiden, rede ich jetzt hier sicherheitspolitisch und versuche ich das zu analysieren oder bedenke ich das Menschliche mit? Und wenn ich das Menschliche mit bedenke, passt es halt ganz oft nicht mehr zusammen mit der sicherheitspolitischen Analyse.
Das ist, glaube ich, auch dieses Gefühl, das ist genau dieses Gefühl, was eben die vorletzte Frage, die ich dir gestellt habe, eben dieses, passiert da nicht eigentlich das, was immer gewollt wurde, auch von den westlichen Nationen? Passiert es jetzt nicht gerade, aber kann man das, also man darf es und kann es ja auch gar nicht dann als Erfolg bezeichnen. Und also da, merkst du das? Also ich sträube mich sogar darüber, davon Erfolgen zu reden im militärischen Sinne, die, und ich betone es an dieser Stelle jetzt nochmal, eben nicht meine persönliche Meinung darstellen, sondern eben wie man über solche militärischen Dinge spricht. Es ist irgendwie noch komplizierter.
Ja, aber ja,
also jeder Tag mehr, den wir voranschreiten in diesen kriegerischen Konflikten, macht es noch komplizierter und macht es vor allen Dingen noch komplizierter, darüber zu sprechen. Das finde ich ja auch total krass.
Stimmt, ich bin echt ein bisschen müde heute. Ich will jetzt nicht noch das Fass aufmachen, dass es verschiedene Gründe gibt, warum es schwieriger darüber zu sprechen. Ich finde, es sprechen auch wahnsinnig viele Menschen mit, die nie sich sicherheitspolitisch mit Themen beschäftigt haben. Und ich habe neulich einen tollen Podcast. Bei Anne Will war eine Friedens- und Konfliktforscherin zu Gast, die hat, glaube ich, einen ihrer Professoren zitiert und sagte so, Staaten haben kein Gewissen, was so in den internationalen Beziehungen. Und es gibt halt einfach so eine Tradition von versuchen, maximal sachlich und strategisch auf bestimmte Konflikte zu gucken. Das Problem ist natürlich, dass wir uns halt in einer Konfliktsituation befinden, wie wir sie einfach nicht noch nie erlebt haben, wie wir sie nicht zum Studium dazu gelernt haben. Und da geht es dann halt darum, wie kann man das nachjustieren, wie kann man vielleicht dann doch versuchen, das in die wirkliche Gegenwart und die wirkliche Realität zu übertragen, wo es eben nicht sich so klar trennen lässt, wo es eben immer um Menschen geht. Und trotzdem muss ich aber dahin zurückkommen, wenn ich überlege, dass wir jetzt hier sitzen, anderthalb Jahre nach dem 7. Oktober und darüber reden, dass dass Israel den zweiten Großangriff auf den Iran gestartet hat, Ich glaube, vor einem Jahr wäre ich da sehr nervös gewesen und jetzt bin ich es irgendwie nicht mehr. Und was heißt, also heißt das nur Schlechtes oder heißt es auch was Gutes? Ich weiß es nicht.
Also grundsätzlich heißt es, glaube ich, nichts Gutes.
Okay.
Ich muss es so brutal sagen. Ich glaube, wenn wir uns an Krieg gewöhnen, dann kann das nie was Gutes heißen.
Ah, aber oder wir lernen, weiß, dass
also,
es halt nicht
was Gutes.
Ja. Sag.
Ja, also was ist, ich glaube, vielleicht für die Arbeit eines Berichterstattenden kann es was Gutes bedeuten. Für dich persönlich als Steffi, der Mensch, ist es eher, glaube ich, also so, was wir. Ich habe lustigerweise in den letzten Folgen häufiger darüber gesprochen, was eben Berichterstattung und Berichterstattende in Kriegs- und Krisengebieten erleben. Das verändert einfach einen. Und du bist ja am Ende, bist du Steffi Henschke, die Korrespondentin für die Zeit. Aber du bist auch Steffi Henschke, der Mensch.
Und das stimmt, Menschen sollten nicht mehr trennen, oder? Entschuldigung.
Natürlich nicht, aber man sollte, niemand sollte sich, egal ob du Zivilist bist oder nicht, an Krieg gewöhnen müssen.
Das stimmt, aber das ist ja sozusagen, das ist ja eine Frage von. Niemand will.
Das ist ein träumere. Nee, erzähl du.
Ja, nee, Entschuldigung. Ja, nee, natürlich will sich niemand an Krieg gewöhnen müssen. Ich glaube, am Ende müssen wir trotzdem immer gucken, wie kann man vielleicht noch irgendwie so kleine Glimmer sehen und was können so kleine Learnings sein. Und jetzt, wo wir halt einfach schon seit einer sehr langen Zeit mit Kriegen leben. Und einfach auch wirklich diese globale Weltordnung, was immer das heißt, wirklich bedroht ist. Was ja übrigens schon mindestens seit dem 7. Oktober oder eigentlich seit dem vollumfänglichen Angriffskrieg auf die Ukraine irgendwie zur Debatte stand, so was kommt das. Also ich weiß nicht, wie dir das geht, aber wir hatten ja jetzt auch wirklich viele Jahre Zeit, um uns innerlich irgendwie so vorzubereiten und versuchen, ein bisschen anzupassen. Und jetzt ist es halt so, dass wir einfach sehen, okay, wie entwickelt sich dieser Krieg? Wie entwickelt sich jener Krieg? Was sind hier die Akteure? Wer sind dort die Akteure? Was sind die Unterschiede? Und dass man vielleicht ein bisschen realistischer darüber spricht und nicht immer so per se das nur so sagt, ich bin, natürlich sind wir alle für den Frieden. So. Aber es gab halt zum Beispiel im Nahen Osten noch nie Frieden. Und das ist halt auch sowas, wo wir halt, wo ich mir immer so, wusstet ihr das nicht? Also habt ihr das noch nie mitbekommen? Wir hatten hier halt, es gab hier einfach noch nie Frieden. Es gab hier immer nur relative Phasen von relativer Ruhe. Und jetzt haben wir halt eine Phase von maximaler Eskalation. So. Und dann ist mein Blick zu sagen, okay, aber wir können heute an diesem Tag wenigstens auch miteinander reden. Das Internet ist hier nicht abgeschaltet und bisher ist es noch nicht zu einem krassen Gegenangriff gekommen. Das ist minimalst. Und ich weiß, dass es abgestumpft, aber sorry, ja.
Ich habe einen ähnlichen Gedanken, den hatte ich tatsächlich auch in das letzte Buch reingeschrieben, und zwar, dass Frieden ist der Ausnahmezustand.
Ja.
Wir denken immer, dass Frieden das ist, was ständig passiert, aber das ist leider ein Irrglaube. Es ist so, Frieden sind wirklich die kurzen Phasen zwischen Kriegen, die viel länger sind und die viel prägender ja auch sind. Der Krieg prägt ja die Menschheit viel länger als die friedlichen Phasen.
Ja, aber ich finde auch wirklich, also was du hier versuchst, ist das ja irgendwie so ein bisschen auf eine Metaebene zu heben oder zu sagen, wie kann man darüber reden? Und ich glaube manchmal, ich habe manchmal das Gefühl, man kann es nur erleben, weil man sofort dann abstrahiert und versucht, darüber zu reden, kann man ja auch immer wahnsinnig viel falsch machen. Und vielleicht denke ich in 2 Tagen schon wieder, mein Gott, was habe ich da erzählt? Und ich sehe es ganz anders, weil sich es dann ganz anders entwickelt hat. Und das ist halt, das macht es halt noch schwieriger, um darüber zu berichten. Weil ganz oft ist es so eine Aneinanderreihung von Momentaufnahmen eigentlich. Habe ich manchmal das Gefühl.
So fühlt sich es auch an. Also ich finde, das jetzt können wir auch als Schlusswort nehmen. Genauso fühlt sich es an. Eigentlich seit Ukraine fühlt sich alles an wie so eine Aneinanderreihung an Extremen, die wir immer und immer wieder erleben. Das ist ja nicht irgendwie so, also als Vergleich zum Beispiel so der Irakkrieg oder in Afghanistan der Krieg. Das sind ja dann so, das sind kriegerische Ereignisse, die wir assoziieren können mit, so stellt man sich einen Krieg vor. Soldaten kommen in Hubschraubern in staubige Regionen begehen kriegerische Handlungen. Und jetzt ist ja ein Ereignis nach dem anderen, man versteht ja kaum, was passiert. Irgendwie in der Ukraine werden irgendwie Drohnen aus kleinen Gebäuden, die platziert wurden, Pager explodieren in Hosentaschen, 200 Drohnen fliegen aus dem Iran nach Israel und nichts passiert. So, und dann gibt es eine Kriegserklärung. Also diese Ereignisse aneinandergereiht sind ja, das ist ja eigentlich, also um jetzt ganz salopp mal zu sagen, das ist ja wie so eine Mission Impossible Film. Man glaubt es nicht, dass das auch noch passieren kann.
Voll, hast du den Film gesehen? Ui, wie heißt das? Ja, das gab jetzt toll diesen Film, irgendwas mit, also die, über den Irakkrieg, so eine Nahaufnahme von. Ach, so
hier War. Warframe, nee, ich weiß, was du meinst. Ich habe ihn nicht gesehen, aber der soll ja so ganz zermürbend sein, auch in seiner Darstellung des Krieges.
Der wurde in Israel früher gezeigt als in den USA. Also der hatte, glaube ich, Erscheinungstermin in den USA 18. April und in Israel wurde er auch am 18. April schon gezeigt, was ja mit der Zeitverzögerung, der Zeitverschiebung, da sind wir wieder am Anfang, früher ist. Und ich glaube, ich war mit sehr vielen Reservisten im Kino zufällig, die in Gaza gedient haben und den so zu sehen, also diese Jungs zu sehen, diese amerikanischen Jungs, die da im Irak sind und in dieser Nahaufnahme, wie sie da in diesem Häuserkampf verstrickt werden und gleichzeitig halt mit Jungs zusammenzusitzen, die vermutlich das ein paar Tage vorher in Gaza gemacht haben oder ein paar Wochen in Gaza vorher, hat nochmal mich auch darüber nachdenken lassen, wie habe ich eigentlich mit Anfang 20 über den Krieg im Irak nachgedacht und was habe ich eigentlich gewusst und ich habe nichts, also natürlich, ich habe nichts gewusst. So, dann ist halt auch noch, war auch nochmal so eine ganz derbe Erkenntnis, dass man Krieg so schlecht erklären kann, wenn man nicht drin ist.
Ja, ist eine Tatsache. Ich hoffe, dass wir den Krieg noch weiter einfach erstmal erklären müssen, weil ich ja eigentlich niemandem wünsche, den Krieg erleben zu müssen, dass wir es ihnen nicht mehr erklären müssen. Vielen Dank für den kurzen Einblick.
Danke, Thilo.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte. Zum Beispiel, indem ihr bei Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt sogar einen Themenvorschlag? Kein Problem. Schreibt uns einfach eine Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Wenn euch Alles muss raus gefällt, unterstützt uns gerne auch auf Patreon. Dort versorgen wir euch mit exklusiven Podcast-Folgen, unseren Themenkonferenzen, Specials zu unseren Drehs und anderen tollen Extras. Alle Links findet ihr unten in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen donnerstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alles muss raus ist eine Produktion von PQPP2 GmbH. Redaktion: Luca Lau, Katharina Merzenich, Thilo Mischke, Marlon Plaas. Audioproduktion und Musik: Leo Ebert Glang. Moderiert wird Alles muss raus von mir, Thilo Mischke. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Disclaimer: Dieser Podcast ist ein zeitaktuelles Dokument. Informationen und Perspektiven können sich mit der Zeit verändern. Bitte beachte, dass sich neue Erkenntnisse oder Entwicklungen auf die hier besprochenen Themen auswirken können.